Dann noch mal eins drauflegen. Genau. Heute das spannende Thema Sabbat. Ich weiß nicht, was bei dir so hochkommt, wenn du über Sabbat nachdenkst oder wenn das jetzt so das Thema des Gottesdienstes ist. Ich möchte dir sagen, da steckt ganz viel drin, sodass es ganz schwer ist, das alles in eine Predigt reinzupacken. Könnte man auch ganz viele Schlenker machen. Und ich selbst bin persönlich auf so einer Entdeckungsreise. Und ehrlich gesagt ist das eine große Baustelle in meinem Leben, dieses Thema Sabbatheiligung, was man auch immer jetzt da reinpackt. Vielleicht ist das eine besondere Herausforderung für Pastoren, die sonntags arbeiten, so dass die es irgendwie nicht so gut hinkriegen. Aber vielleicht geht es dir auch so, dass du herausgefordert bist mit diesem Ruhetag. Ja? Wie kannst du diesen Ruhetag gestalten und leben? Genau, deswegen nehme ich diese Predigt selbst als Ansporn für mich, dieses Thema nochmal durchzubuchstabieren und zu schauen, wie man die Dinge umsetzen kann. Genau, eine Sache vorab noch. Ich möchte uns da in eine ganz große Freiheit hineinführen. Ich glaube nicht, dass dieser Sabbattag, dieser Ruhetag an sich an einen bestimmten Tag gebunden sein muss. Also wir wollen hier nicht gesetzlich unterwegs sein. Wir haben jetzt hier den Sonntag in unserer Kultur, der so als Ruhetag gilt. Aber vielleicht passt das für dich nicht. Dann hab auch die Freiheit zu schauen, welcher Tag denn für dich passt. Das macht es dann vielleicht in Israel leicht, wenn wirklich der Sabbat von allen irgendwie beachtet wird, jedenfalls von der äußeren Form her. In Deutschland ist es hauptsächlich der Sonntag, aber auch das ist vielleicht nicht mehr ganz so, wie es noch vor 50 Jahren war. Gut, ich behaupte mal, dass unsere Kultur keine wirkliche Sabbatruhe kennt. Nicht mehr kennt. Wir kennen eher die Alltagshetze anstatt der Sabbatruhe. Deswegen möchte ich mit uns in die Bibel schauen, dass wir neu inspiriert werden von diesem Sabbatgedanken. Lass uns mal die erste Bibelstelle anschauen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 2, Vers 27. Dort sagt Jesus Folgendes: Der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. In der damaligen Kultur, im Judentum vor 2000 Jahren, in Israel, da war es so, dass Sabbat ein ganz, ganz großes heiliges Ding war. Schon immer irgendwie, aber besonders in dieser Zeit waren die Pharisäer und Schriftgelehrten so erpicht darauf, dieses Sabbatgebot zu halten und nicht zu brechen, dass sie ganz viele Regeln um dieses Sabbatgebot herum sich ausgedacht haben. Sie haben praktisch dieses Sabbatgebot verschärft, sodass alle sich daran halten sollten, damit man bloß den Sabbat auch heiligt, sodass Gott das auch gut findet und sie dann dafür segnet. Also es war sehr, sehr gesetzlich, sehr eng in dieser damaligen Zeit. Es war irgendwie auch manchmal ein bisschen unsinnig. Ja? Manches war dann erlaubt, manches war nicht erlaubt. Ich glaube, die Leute damals, die sind selbst nicht so richtig durchgestiegen durch die Situation. Und es war nicht so, dass die Leute sich auf den Sabbat gefreut haben, sondern die haben eher gedacht, Hilfe, der Sabbat kommt wieder, hoffentlich übertreten wir das nicht durch irgendeinen kleinen Fauxpas in unserem Leben. Ich gehe nochmal zu meiner Wasserflasche und mache mir einen kleinen Sabbat hier. Dann kratzt meine Stimme vielleicht nicht ganz so für euch. Bin mir nicht ganz sicher, welche komischen Sabbatgebote dann dazu erfunden wurden. Hätte zum Beispiel sein können, dass man damals nicht hätte zum Brunnen gehen dürfen, um Wasser raufzuholen, wenn man Durst gehabt hätte, weil das wäre dann schon Arbeit gewesen. dann hättest du das vielleicht eher machen müssen, dass dann dein Gefäß mit Wasser gefüllt ist, bevor der Sabbat angebrochen ist. Also solche komischen Sachen waren da in den Köpfen von den Israeliten der damaligen Zeit. Und Jesus, er ist jetzt hier und sagt, hey Leute, worum geht's eigentlich? Worum geht's eigentlich? Ist der Sabbat jetzt für uns da oder sind wir dazu da, dass wir dieses Sabbatgebot gesetzlich erfüllen? Und da sagt er, ja, der Sabbat ist dazu da, dass dem Menschen durch den Sabbat etwas Gutes zukommt. Also er versucht nochmal herauszuarbeiten, wofür ist der Sabbat eigentlich gegeben? Worum geht's? Was ist der Grund, dass der Sabbat da ist? Und der Grund ist, dass durch die Einhaltung des Sabbats letztendlich dem Menschen gedient werden soll, dass ihm geholfen werden soll, dass er gestärkt werden soll. Die Einhaltung des Sabbats soll Freiheit atmen und Leben fördern. Freiheit atmen und Leben fördern. Und das hatten die Menschen damals total aus dem Blick verloren. Und Jesus, er sagt, hey, das ist doch der Herzschlag des Vaters für seine Kinder, dass es ihnen gut geht und dass sie atmen können, dass sie aufatmen können. Und das ist so, glaube ich, der Punkt, den wir im Hinterkopf halten sollen bei allem, was wir noch anschauen und überlegen. Der Sabbat-Tag, der Ruhetag, der soll uns dienen. Er soll in uns Gutes hervorbringen. Er soll uns in die Freiheit führen, nicht in eine komische Gesetzlichkeit. Dann sind wir hier auf einer falschen Schiene unterwegs. Ich gehe mal zum Anfang dorthin, wo Gott den Sabbattag installiert hat. 1. Mose 2, 2 bis 3. Schöpfungsbericht. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Vorher, sechs Tage, hat Gott alles kreiert, alles gemacht und dann am siebten Tag dieser Ruhetag, den Gott heilig erklärt, segnet, heilig meint auch so absondern, für separat erklären, für einen besonderen Zweck sollte dieser Tag dienen. Ist ein komischer Gedanke, finde ich, dass Gott scheinbar Ruhe nötig gehabt hat oder so. Ja? Also er hat sechs Tage gearbeitet, man kann sagen, er hat hart gearbeitet und dann hat er am siebten Tag ausgeruht. Ich glaube nicht, dass Gott Ruhe nötig hat. So, Gott, der hat immer Kraft in sich. Gott wird nicht müde. Gott braucht keinen Schlaf, wie wir Menschen. Und trotzdem hat er diesen Ruhetag installiert als eine Art von Rhythmus, ja? Von Rhythmus, hey, es gibt sechs Tage zu tun und dann kommt Ruhe und das wollte er etablieren, in die Schöpfung hineinlegen. Also wir denken vielleicht, Schöpfung ist all das, was wir sehen, alles, was lebt, all das, was die Natur abbildet und wir Menschen, wir sind Schöpfung, ja. Aber der Sabbatgedanke, dieser Ruhegedanke ist Teil der Schöpfung. Der gehört mit dazu. Also von Gottes Perspektive können wir nicht uns loskoppeln von diesem Ruhegedanken. Schöpfung funktioniert nur da richtig im Sinne des Schöpfers, da wo auch dieser Ruherhythmus kommt und gelebt wird. Das ist der Rhythmus Gottes, den er hier hineinlegt, wo Gott ein Beispiel setzt, wie das Leben gelingen kann, wie das Leben sein soll. Und vielleicht für uns nochmal an dieser Stelle eine ganz wichtige Erkenntnis. Wir befinden uns hier von der zeitlichen Abfolge lange vor den 10 Geboten. Wir sind hier ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte, wo Gott sagt, hier ist ein Ruhetag. Also ohne dieses Gesetz, ohne dieses Abhaken, ja, alle 10 Gebote halten und so, ich sag mal, ohne diese gefühlte Strenge, so muss ich das machen und wenn nicht, dann kriege ich vielleicht eins auf den Deckel, sondern es ist Teil der Schöpfung, die hier etabliert wird. Diese Einladung, letztendlich ist es eine Einladung, an dieser Stelle Gott ähnlich zu werden und als Geschöpfe in seinen Rhythmus zu kommen. Also Gott lebt es vor und er bietet es den Menschen an, hey, so soll es sein, kommt und seid mir ähnlich und lebt auch in diesem Rhythmus. Eine große Einladung Gottes, in sein Ebenbild hier an dieser Stelle hineinzukommen. Jetzt können wir natürlich sagen als Menschen, ja, es interessiert uns alles nicht, ne? Brauchen wir nicht, wir sind stark, wir können irgendwie durcharbeiten, wir brauchen diese Ruhe nicht. Wir können da diese Weisheit Gottes in den Wind schlagen und auch unser eigenes Ding machen, wie Adam und Eva auch ihr eigenes Ding gemacht haben, ja, sich von Gott abgewandt haben. Auch an dieser Stelle können wir so ticken, was dann aber definitiv Folgen hätte und hat. Und wenn du ehrlich bist und in dein Leben schaust, dann stellst du fest, ja, da wo du diese Ruhe nicht so eingehalten hast, wie es gut gewesen wäre, da hat das negative Folgen für dich. Da geht das auf deine Emotionen, da geht das auf deine Psyche, da bist du nicht mehr so präsent in den Beziehungen. Da macht das was mit deinem Körper. Du wirst anfälliger für Krankheiten. Es zerstört irgendwie dein Leben, wenn man es auf den Punkt bringen will. Der Schöpfer, der weiß, wie seine Schöpfung tickt. Und deswegen legt er hier diese Weisheit hinein, diese Einladung, diesen Rhythmus zu etablieren. Ein Tag der Ruhe bringt Rhythmus in unser Leben. Es ist eine Zeit für Besinnung, Zeit des Zurückschauens auch, des Reflektierens, Zeit auch nach vorne zu schauen. Also ganz viel kann entstehen, da wo man zur Ruhe kommt. Gott hat den Menschen einen Ruhetag geschenkt, weil wir ihn brauchen. Weil wir ihn brauchen. Es gab Versuche in der Geschichte, von dieser 7-Tage-Woche abzuweichen und diesen Ruherhythmus anders zu gestalten. Ein Beispiel war in der Französischen Revolution in dieser Zeit, die ja ein bisschen losgekoppelt war von christlichen Werten. Und da hat man gedacht, Mensch, wir wollen ein bisschen produktiver werden, wir wollen ein bisschen mehr rausholen aus dem, was die Menschen machen könnten. Warum eigentlich dieser 6+1-Rhythmus? Wir können doch auch eine 10-Tage-Woche machen. So, und irgendwie 10 Tage arbeiten und dann irgendwie eine Ruhepause machen. Und das hat man versucht zu etablieren. Und die Folge war damals, dass die Wirtschaft einen negativen Effekt hatte, also es hatte keinen positiven Effekt. Es hatte den Effekt, dass die Selbstmordrate damals in die Höhe schoss und letztendlich die Produktivität im Land abnahm. Das heißt, man hat gespürt und gemerkt, ja, das klappt nicht, es geht nicht gut, weil es in der Schöpfung drin ist, dass wir nur so ticken und dass wir es brauchen. Möchte mit uns jetzt in diese Bibelstelle gehen von den 10 Geboten, wo über den Sabbat gesprochen wird. 2. Mose 20, 8-11. Denk an den Sabbat und heilige ihn. 6 Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der 7. Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Das gilt für dich, deine Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklavinnen, dein Vieh und für alle Ausländer, die bei dir wohnen. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde, das Meer und alles, was darin und darauf ist, erschaffen. Aber am 7. Tag hat er geruht. Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Wichtige Bibelstelle zu diesem Thema. Letztendlich bedeutet Sabbat im Hebräischen Shabbat so viel wie aufhören. Aufhören mit den alltäglichen Pflichten, mit der normalen Arbeit. Es geht darum, aufzuhören und hier einen Stopp zu setzen mit dem, was man normalerweise immer macht. Ich behaupte mal, wir sind nicht gut darin, ein Stoppzeichen zu setzen und einfach aufzuhören. Wir wollen gerne weitermachen, weil das liegt irgendwie in uns und es gibt ja immer noch so viel zu tun auf der To-Do-Liste und so. Deswegen ist das eigentlich das, was in uns liegt. Genau, da gibt es manchmal Störgeräusche in unserem Leben. Ne? Die wollen nicht, dass wir zur Ruhe kommen, die wollen uns wuschig machen. Also, es geht darum, aufzuhören mit der Arbeit und mit alltäglichen Pflichten. Gott segnete im Schöpfungsbericht, wenn ihr das nochmal irgendwie für euch nachlest, er segnete drei Dinge in der Schöpfung. Er segnete die Tiere, dass sie fruchtbar sein sollen, um sich zu mehren und so. Und er segnete den Menschen, sollten auch fruchtbar sein und sich mehren. Und er segnete den Sabbat. Drei Dinge. Und ich glaube, da liegt auch was drin. Also das, was Gott segnet, das soll Leben hervorbringen. Das hat Lebenskraft. Das soll sich entfalten. Tiere, Menschen soll sich entfalten. Aber der Sabbat, er soll dazu dienen, dass sich das Leben, unser Leben entfaltet. Und dass es sich vermehrt, dass das Leben hineinkommt durch diesen Ruhetag. Durch den Sabbat können unsere erschöpften Seelen wieder mit Leben gefüllt werden. Und das brauchen wir. Das brauchen wir, weil das Leben ist definitiv anstrengend. Es gab mal eine Studie von einem Arzt über die glücklichsten Menschen der Welt. Und Glück ist ja immer so eine Frage, ja, was macht uns glücklich? Da wurde festgestellt, es war in Amerika, dass die glücklichsten Leute, jedenfalls dort in dem Kreis, wo er diese Umfrage gemacht hat, das waren die Siebenten-Tags-Adventisten. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ne? Das ist eine Freikirche. Die Anfänge, die waren ein bisschen skurril auch, ein bisschen schräg, lehrmäßig. Inzwischen ist das eine ganz normale Freikirche, die aber eine Besonderheit hat. Und zwar ist das eine Freikirche, die den Sabbat heiligt. Ich will nicht sagen in einer ganz gesetzlichen Art und Weise, aber schon in einer strengeren Art und Weise, als wir das jetzt hier so machen. Das heißt, da ist der Samstag, ne? Ruhetag, die haben auch ihren Gottesdienst am Samstag und dann hat das einen bestimmten Rahmen und so. Und die Erkenntnis von dieser Studie war, diese Leute, die da so ein bisschen mehr drauf achten, sage ich mal, die sind glücklicher. Und die sind auch gesünder. Und außerdem leben die auch 10 Jahre länger als der Durchschnittsamerikaner. Also es hat irgendwie Auswirkungen, wenn man diesen Ruhetag ernst nimmt. Ein Ruhetag für den Herrn. Die Frage ist ja, was machen wir mit diesem Ruhetag? Wie füllen wir diesen Tag, diese 24 Stunden? Hier wird beschrieben, dass es ein Ruhetag für den Herrn sein soll. Also ein Tag der Ruhe einerseits, aber auch ein Tag der Anbetung. Deswegen ist es durchaus gut, wenn man zum Gottesdienst geht. Aber es beschränkt sich nicht nur auf den Gottesdienst. Und eigentlich soll es Raum haben in unserem Leben, dass wir an diesem Tag Gott so im Fokus haben. Und dass wir nicht unsere Dinge machen, sondern dass wir vor Gott leben. Und dass wir vor Gott atmen. Und dass er mit seinem Leben neu in unser Leben kommt. Der Sabbat vom Gedanken her ist anders als ein freier Tag. Also wenn du einen freien Tag hast, Samstag vielleicht, dann ist das nicht der Sabbat von der Grundhaltung, weil ich weiß, was du Samstag machst. Also du stehst irgendwann auf, okay, dann gehst du einkaufen, kaufst vielleicht Brötchen und noch andere Sachen, die man braucht. Das heißt, auch da bist du schon wieder in Alltagsverpflichtungen unterwegs. Und dann, nachdem du gefrühstückt hast, vielleicht mit deiner Familie, das ist vielleicht ein kleiner Sabbatmoment, dann hast du eine To-Do-Liste, die irgendwo innerlich abgespeichert ist oder die deine Frau dir gegeben hat. Und dann gilt es, diese Sachen abzuarbeiten. So, das heißt, du willst dein Haus in Ordnung bringen, deine Wohnung putzen, du musst Sachen erledigen, Bürokram machen, alles, was liegen geblieben ist in der Woche, das legst du auf diesen freien Tag. Das ist eigentlich eine Lüge, ne? Freier Tag. Ist nicht frei, der ist mit anderer Arbeit gefüllt. So, und Juden, die jetzt den Sabbat heiligen und beachten, die würden das nicht machen. Die würden sagen, nee, all das, was Arbeit ist, das nehmen wir von diesem Tag weg. Und dieser Tag soll Raum haben für mich, für meine Beziehungen, für Gott. Und die Arbeit lasse ich mal. Nicht Rasen mähen, nicht Auto putzen, nicht renovieren. All das, was ja eh zu kurz kommt, ne, auch da nicht machen. Und das ist ja der spannende Punkt in unserem Leben. Weil wir haben ja immer so einen inneren Druck, dass wir all das tun müssten, was wir tun wollen und was andere von uns erwarten. Das heißt, wir sind von unserem ganzen Denken, von unserer Kultur, von unserer Prägung, wir sind in einer Anti-Sabbat-Kultur unterwegs. Es geht immer nur darum, was schaffen wir und was können wir vorweisen und ist unser Haus und unser Garten kompatibel mit dem vom Nachbarn? Oder ist der immer einen Schritt weiter und ich muss immer hinterherhinken, dass es nicht ganz so verwildert bei mir aussieht wie bei ihm? Wir sind da in ganz komischen Druckmechanismen unterwegs. Frag dich doch mal, wenn es um deine Sabbatheiligung geht, wenn irgendwelche Tätigkeiten anstehen, frage dich, sind das Dinge, die mich in die Ruhe führen? Oder in die Anbetung? Also hat es was mit Gott zu tun so? Oder ist es Arbeit? Und wenn es Ruhe und Anbetung ist, dann mach einen Haken dahinter, sag, jawohl, ich umarme das. Super, ich mach das. Und wenn es Arbeit ist, dann überleg doch mal, ob das nicht woanders Platz haben könnte und sollte. Es ist interessant, wir sind ja bei dem Thema, wie man ein moderner Mönch wird, und da haben wir diesen Sabbatgedanken jetzt einfach mal untergeschoben. Es ist interessant, dass diese Sabbatheiligung die einzige geistliche Übung ist, die in den 10 Geboten auftaucht. Denk mal drüber nach. Also es steht ja nicht in den 10 Geboten, und übrigens, du sollst beten oder du sollst Bibel lesen. Oder Tora oder wie es damals war, ja? Das steht ja nicht drin. Aber nach all dem, was man nicht tun soll, steht, du sollst den Sabbat heiligen. Und für die Juden ist das ein ganz, ganz hoher Wert. Also ihre ganze Kultur dreht sich um diesen Sabbatgedanken. Und in diesem Sabbatgedanken liegt für sie ganz viel Kraft, auch ihren Glauben über Generationen weiterzuführen. Und also ich bin jetzt kein Fachmann für das Judentum, aber ich behaupte mal, da wo man dem Judentum diesen Sabbat rauben würde, da würden alle frommen Juden sagen, dann sind wir keine Juden mehr. Weil das Kernstück verloren geht von ihrer religiösen Kultur. Ich möchte noch eine zweite Bibelstelle hinzunehmen, um das Bild von diesem Sabbatgedanken noch ein bisschen runder zu machen. Und das finden wir im 5. Buch Mose, Kapitel 5, die Verse 12 bis 15. Dort werden die Gebote wiederholt. Ist eine andere zeitliche Situation, in der wir uns hier befinden. Jetzt befinden wir uns nach der Zeit in Ägypten, so, dass das Volk hat sich gefunden und ist drauf und dran, das verheißene Land einzunehmen. Und dort steht, halte den Sabbat, indem du ihn heiligst, wie der Herr dein Gott es befohlen hat. 6 Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der 7. Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn dein Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit verrichten. Das gilt für dich, deine Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklavin, dein Ochsen und dein Esel, dein übriges Vieh sowie für alle Fremden, die bei dir wohnen. Alle deine Sklaven und Sklavinnen sollen ausruhen, so wie du auch ausruhst. Bis hierhin ist es eigentlich recht ähnlich zu dem, was wir eben hatten. Jetzt kommt's aber. Denk daran, dass du selbst einmal Sklave in Ägypten warst und dass der Herr, dein Gott, dich mit großer Macht und mit gewaltigen Taten aus dem Land geführt hat. Deshalb hat dir der Herr, dein Gott, befohlen, den Sabbat zu halten. Ist jetzt interessant, ja? Also eben war die Verknüpfung Sabbat, Schöpfung, ausgeglichene Balance im Leben und so. Gott hat auch geruht. Das war die Verknüpfung. Und jetzt kommt hier was ganz Neues rein. Das Volk war ja versklavt, 400 Jahre in Ägypten, wirklich hart gearbeitet. Ich weiß nicht, ob die einen freien Tag da hatten, aber die waren unter Knechtschaft. Ja, die mussten dem Pharao dienen, die mussten die Pyramiden bauen und was auch immer für Bauwerke. Das war nicht lustig, die hatten da keine Lebensqualität. Und Gott hat sie herausgeholt aus dieser Knechtschaft mit Wundern. Ja, wir haben vielleicht diese Bilder vor Augen, die Plagen und dann durch das Schilfmeer hindurch und das Meer teilt sich und so. Ganz spannende Geschichten. Und dann war das Volk frei. Frei von Ägypten. Frei von dieser Sklaverei. Sie konnten eigentlich machen, was sie wollten. Und Gott wollte sie in das verheißene Land führen. Ganz große Geschichte. Und jetzt verknüpft Gott diesen Sabbatgedanken mit der Erinnerung daran, ihr seid ja keine Sklaven mehr, ihr seid frei. Ich habe euch befreit. Haltet den Sabbat, feiert den Sabbat. Jetzt sitzt du vielleicht hier und denkst, naja gut, das spricht mich jetzt vielleicht nicht ganz so an. Ich habe ja mit dem Volk Israel nicht so viel zu tun und Ägypten kenne ich auch nicht. Ne? Vielleicht war ich da mal irgendwo am Roten Meer im Hotel, aber mit Sklaverei hat das jetzt nicht so viel zu tun gehabt. Ich möchte dir sagen, ja, du hast vielleicht mit Volk Israel in dem Sinne jetzt nicht so viel zu tun, aber vielleicht hast du was mit Knechtschaft zu tun. Und vielleicht erlebst du das Leben auch in unserer westlichen Leistungskultur manchmal als Knechtschaft, wo ganz viel gefordert wird, wo du ganz viel arbeiten musst, wo ganz viel aus dir rausgepresst wird. Und wenn das nicht so passt, wie es ist, dann kriegst du gleich Ärger mit deinen Leuten in der Firma oder so. Und eigentlich ist es sehr auslaugend. Man merkt das manchmal, wenn man in anderen Kulturen in Urlaub ist. Ob das jetzt irgendwie in Skandinavien ist oder ob das vielleicht auch in südlichen Ländern ist. Vieles ist entspannter als jetzt hier bei uns so. Da ist schon auch viel Druck. Da ist schon auch viel Leistung, auch in der Schule. Ja, muss immer Gas geben, wenig Ruhe. Irgendwie ticken wir so. Und das ist eine Form von Knechtschaft. Und das Dumme ist, dass wir uns ja auch über Leistung oft definieren. Wir definieren uns ganz stark über das, was wir tun. Alle Männer, Hände hoch. Wenig Männer hier. Ihr wisst, was jetzt kommt, ne? Deswegen traut ihr euch nicht, die Hand hochzumachen. Männer identifizieren sich noch mehr darüber, über das, was sie tun. Und vielleicht ist da auch ein bisschen was drin, so von dem, was Gott in Mann und Frau so hineingelegt hat. Aber da ist ein Knechtschaftsgedanke drin, dass wir unseren Wert von Leistung abhängig machen und dass wir gebeutelt sind dadurch, weil wir merken, boah, das ist aber hier eigentlich nicht, wie es sein soll. Nämlich das treibt uns ja in immer mehr Tun. Und da haben wir den freien Tag und wir denken, wir müssen immer noch tun. Und wir können nicht einfach mal ruhig sein und das genießen. Und Gott ermutigt hier sein Volk, im Halten des Sabbats sich daran zu erinnern, hey, ihr seid nicht mehr Sklaven. Ich sag mal, jetzt in meinen Worten, ihr seid nicht mehr Sklaven des Leistungssystems von Ägypten, sondern ich habe euch befreit. Ich habe euch einen Wert dadurch gegeben, dass ihr mein Volk seid. Ihr seid freie Menschen. Gott sei Dank sind wir hier frei in unserem Land. Wir haben hier keine Diktatur und keine, wir müssen keine Angst haben. Aber wir sind manchmal von anderen Mechanismen gefangen, auf einer anderen Ebene. Und auch da kommt Gott hinein und sagt, hey, aber ich habe euch doch befreit. Ihr seid doch nicht mehr unter irgendeiner Knute, sondern ich gebe euch meinen Wert dadurch, dass ihr meine Söhne und Töchter geworden seid und dass ihr unter meiner Gnade lebt und dass ihr aufatmen könnt und dass ihr leben dürft. Und letztendlich diese Befreiung, das wissen wir, kommt durch Jesus Christus, den wir eben in den Liedern angebetet haben. Er ist derjenige, der uns aus dem Ägyptenland befreit hat, im Bild gesprochen. Und der uns in diese Freiheit führt und der uns mit Gott in Verbindung gebracht hat. Und darin liegt ja diese Freiheit. Und Gott, er sagt hier in seinem Wort, hey, erinnert euch daran, indem, dass ihr den Sabbat heiligt und dass ihr diese Freiheit feiert. Und dass ihr nicht weiter arbeitet, wie sonst auch immer, sondern dass ihr mal Ruhe macht, dass ihr euch bewusst macht, ich stehe unter der Gnade und ich darf vor Gott mein Leben feiern. Und ich darf frei sein. Schabbat kann auch übersetzt werden mit sich freuen oder genießen. Ist also nicht nur, hey, stopp, jetzt Ruhe. Ruhe ist langweilig, weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Ne? Manche stellen sich ja den Himmel auch so vor. Also das ist jetzt keine Ruhe, aber immer nur Anbetung, ist ja langweilig, ne? Immer nur Lieder singen. Nee, also lass uns mal auch diesen Sabbatgedanken, kannst du auch auf die Ewigkeit beziehen, ne? Weil da ist die ewige Ruhe, davon spricht das Wort Gottes auch. Und da geht es auch um sich freuen und genießen. Sich freuen und genießen. Das heißt, wir dürfen uns und wir sollen uns in dieser Sabbatruhe an Gott und am Leben freuen und genießen. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Dan Allender, ein amerikanischer Theologe und ich glaube Psychologe. So, und er schreibt in einem Buch über den Sabbat Folgendes. Der Sabbat ist eine Einladung zum Genießen. Wenn wir den Sabbat so leben, wie Gott es vorgesehen hat, ist er der beste Tag unseres Lebens. Ohne Frage ist er der beste Tag der Woche. Es ist der Tag, an den wir uns am Mittwoch, Donnerstag und Freitag freuen, auf den wir uns am Mittwoch, Donnerstag und Freitag freuen und der Tag, an den wir uns am Sonntag, Montag und Dienstag erinnern. Klammer auf, wenn wir den Samstag jetzt nehmen als diesen Sabbattag. Der Sabbat ist die heilige Zeit, in der wir gut essen, spielen, tanzen, Sex haben, singen, beten, lachen, Geschichten erzählen, lesen, malen, spazieren gehen und die Schöpfung in ihrer ganzen Fülle betrachten. Okay, also das ist das Bild, was auch das Judentum vom Sabbat zeichnet. Ist jetzt vielleicht nicht so fromm, wie du dachtest. Vielleicht bist du jetzt schockiert. Aber ich will nur sagen, in diesem Sabbat, in dieser Ruhe, in diesem Genießen des Lebens, da steckt ja viel Lebenskraft. Ja, die Predigt heute, die ist angefochten. Es geht darum, das Leben in seiner Schönheit zu genießen und dem Raum zu machen, ohne immer nur zu arbeiten. Und Gott ist ja in all dem mit drin. Er ist ja nicht nur hier, wenn wir Gottesdienst feiern und dann gehen wir jetzt nach Hause und dann wird jetzt weiter gearbeitet und Gott ist weg. Nein, Gott ist in all dem mit drin. da wo das Leben sich in seiner Schönheit zeigen möchte. Nochmal eine kleine Zusammenfassung, 4 Bilder, die hier nochmal erinnern, worum geht es eigentlich bei diesem Sabbatgedanken? Es geht darum, aufzuhören, innezuhalten, ein Stoppzeichen zu setzen für das, was im Alltag normalerweise immer Arbeit ist. Es geht darum, zu ruhen, tatsächlich auch einfach mal sich hinzusetzen, vielleicht auch mal hinzulegen, zu entspannen. Es geht darum, genießen und zu feiern. Und es geht darum, Gott zu schauen. Also vor Gott zu sein, sich auch mit ihm zu beschäftigen. Aber du musst jetzt nicht 24 Stunden lang beten. Und Sabbat ist für die Juden auch kein Fastentag. Okay? Aber die bereiten ihr Essen vorher vor. Und dann wird aber richtig aufgetischt und fein angezogen und so. Ich glaube, dass diese Sabbatheiligung ein ganz spannendes Thema ist, was in der Kirchengeschichte sich irgendwie so verlagert hat, dass die Christen nicht ganz so viel damit anfangen können. Also wir konzentrieren uns sehr auf den Gottesdienst. Aber die anderen Elemente sind vielleicht nicht so präsent. Und ich glaube, es ist wert, da nochmal drauf zu schauen und sich damit zu beschäftigen und dem ganzen Raum zu geben. Wenn du mich fragst, ja, müssen wir den Sabbat heiligen? Ist das ein Gebot für uns Christen so, ne? Tatsächlich bin ich lange irgendwie so unterwegs gewesen, auch von der Theologie her, dass ich irgendwie gelernt habe, nee, also das Sabbatgebot, das zählt nicht mehr für uns Christen, weil das ist das einzige Gebot von den 10 Geboten, was Jesus in den Evangelien nicht bestätigt hat. So, deswegen sind wir da so fein raus, ne? Inzwischen denke ich da ein bisschen anders, weil ich dann ja nochmal gesehen habe, ja, aber das ist ja nicht nur in den 10 Geboten, sondern es ist ein Schöpfungsgebot, war ja vorher schon da. Und Jesus hat es übrigens auch nicht aufgehoben. Er hat alle Gebote erfüllt, ja, aber er hat ja auch nicht gesagt, okay, Sabbat könnt ihr vergessen. Und Jesus selbst hat den Sabbat ja gehalten. So, und er hat darin gelebt. Also ich glaube, da gibt es ganz viel zu entdecken. Aber der Ansatzpunkt, müssen wir das machen, finde ich grundsätzlich verkehrt. Die Frage, die eher da ist, finde ich, haben wir nicht eine Sehnsucht danach, dass wir das halten möchten, weil wir spüren, dass da was drin liegt für uns alle, was wir vielleicht in unserem Alltag so nicht haben. Und das spricht mich an. Und da denke ich, ja, ich habe diese Sehnsucht, dass da noch etwas zu entdecken gilt, was ich etablieren möchte, wo ich mir einen Rhythmus wünsche von Freiheit und von Ruhe und so, den ich so in meinem Leben noch nicht etabliert habe. Und das ist, glaube ich, dann diese Spur, die Spur der Sehnsucht, dem Thema Raum zu machen und zu gucken, wie wir Dinge umsetzen können. Und das kommt auch nicht, dass wir von jetzt auf gleich unser ganzes Leben umbauen können. Aber vielleicht ist es gut, sich mal hinzusetzen und sich Gedanken zu machen, ja, wie können wir denn die Dinge anders machen, als wir es vielleicht bisher gemacht haben. Noch ein Zitat von John Mark Comer. Der Sabbat ist der Tag, an dem ich mich am meisten mit Gott verbunden fühle. Am meisten verbunden mit meiner Frau und meiner Familie, mit meiner eigenen Seele. Es ist der Tag, an dem ich mich am wachsten und zugleich, erstaunlich, am friedlichsten fühle. Der Tag, an dem ich Freude erwarte. Der Tag, der den Ton für meine ganze Woche angibt. John Mark Comer ist eine interessante Persönlichkeit, ungefähr mein Alter, glaube ich, amerikanischer Pastor, der auch mit moderner Kirche so unterwegs war und dann irgendwie an seine Grenzen gekommen ist und sich sehr auch mit Sabbat und kontemplativen Leben auseinandergesetzt hat und inzwischen auch etliche Bücher geschrieben hat und das sehr gut weitergeben kann, auch für die junge Generation. Und er etabliert das so in seinem Leben. Und in dem Buch vom Ende der Rastlosigkeit was ich sehr empfehlen kann, weil es auch um diese ganze Thematik geht. Da schreibt er, wie sie als Familie diesen Sabbat leben. Ich meine, wir sind Christen, ja, wir sind immer hier in der christlichen Ecke, wir sind keine Juden und trotzdem leben sie das so. Vor Sonnenuntergang am Freitag erledigen sie alle ihre Aufgaben. Hausaufgaben, Einkäufe und Verpflichtungen. Freitagabend, ja, so. Dann schalten sie alle ihre digitalen Geräte aus und packen sie in eine Kiste, die sie im Schrank verstauen. Finde ich mal gut, ne? Aber wie schwer, oder? Wie schwer. Dann denk ich schon wieder, ja, aber was ist, wenn in diesen 24 Stunden jemand noch was für den Gottesdienst abgeklärt haben möchte mit mir? Und ich habe mein Handy in der Box. So, das sind so dann die menschlichen Gedanken, die dann kommen. Okay, also in der Kiste und sie versammeln sich als Familie um den Tisch. Sie öffnen eine Flasche Wein, vielleicht jetzt nicht für die Kinder, zünden ein paar Kerzen an, lesen einen Psalm und beten und läuten so den Sabbat ein. Ähnlich wie im Judentum übrigens. Dann essen sie gut und sie hören die nächsten 24 Stunden nicht auf, es sich gut gehen zu lassen. Sie schlafen aus am Samstag, lesen auch mal in der Bibel, beten, verbringen Zeit miteinander, reden, lachen, gehen im Sommer in den Park, zünden im Winter ein Feuer an, liegen auf dem Sofa, lesen gute Bücher, kuscheln, machen ein Nickerchen. Freiheit, Leben genießen. Keine To-Do-Liste. Das ist das Ding hier, was fehlt, ja? Einfach das Leben genießen mit Gott, miteinander. Spiel das mal durch für deinen Alltag. Ich spiele das durch für meinen Alltag und denke, ja, da ist noch viel Spielraum nach oben. Und stell dir mal vor, wenn du das etablieren würdest in deinem Leben und lass uns mal vorstellen, wenn wir das etablieren würden in der Gemeinde und kann man noch weiter spinnen, wenn noch mehr Menschen das etablieren würden, wie viel Freude, wie viel Kraft, wie viel Energie, wie viel Gesundheit würde in unser Leben fallen? Ich glaube ganz, ganz viel. Ich glaube, dass es ganz, ganz viel auslöst und dann wird es uns allen echt eine Spur besser gehen. Ich möchte die Lobpreise nach vorne bitten. Ich weiß nicht, ob es mir irgendwie gelungen ist, so ein bisschen Sehnsucht bei dir zu wecken nach diesem Sabbatgedanken. Also ich habe neue Sehnsucht bekommen. Habe meinem Pastoralkollegen gesagt, ich habe mir gleich mal 3 Bücher bestellt zu dem Thema, um das noch irgendwie für mich zu vertiefen. Ich glaube, da liegt was drin. Und ich wünsche mir das für mein eigenes Leben und für meine Familie, dass wir da mehr entdecken. Und letztendlich Gott ja auch darin entdecken, wie er mit uns unterwegs ist. Als ein guter Vater, der für seine Kinder sorgt, der uns in die Freiheit führen möchte. Und dass wir aus manchen Dingen so rauskommen, die einfach auch anstrengend sind. Lass uns ein, dass wir aufstehen. Ich würde gerne mit uns beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für diese grundlegenden Wahrheiten. Herr, du siehst unser Leben an und du siehst unsere Gesellschaft an, wie wir ticken. Ja, Herr, ich bitte dich um Vergebung dafür, dass ich und das vielleicht auch andere, dass wir das nicht so ernst genommen haben und dass wir manches haben an uns vorbeiziehen lassen, was du Gutes in unser Leben hineingeben möchtest. Ich bitte dich, mein Gott, dass du uns hilfst, dass wir hier in einen Veränderungsprozess kommen. So wie du jedem jetzt Sehnsucht ins Herz legst, der irgendwie da offen ist und merkt, dass dieses Thema ihn anspricht, so bete ich, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst und dass du Kraft schenkst für Veränderungsprozesse, dass du unser Denken erweiterst, dass du uns Mut schenkst, neue Schritte zu gehen, Dinge anders zu machen als bisher, Sachen zu etablieren, manches sein zu lassen. Herr, führe du uns neu in diese Freiheit, zu der du uns berufen hast. Schenk uns diese Oase in unserem Alltag, aufzutanken. Herr, und bei jedem, der hier steht, ist es irgendwie anders und die Situation ist anders, das Leben gestaltet sich anders. Da, wo irgendwie Kinder da sind und alles auch nochmal von der Schule her anders ist oder da, wo Schichtdienste sind bei Ehepaaren in der Familie. Herr, du siehst all das und du siehst auch unsere Begrenzungen. Ich bete, dass jetzt kein negativer Druck auf uns kommt und dass das kein gesetzliches Thema für uns wird, sondern ich bete, dass du durch deinen Geist eine Sehnsucht in uns erwächst, dass wir hier Schritte auf diese Ruhe zugehen, die du für uns bereithältst. Und dass du uns deine Weisheit schenkst, wie das für uns ganz persönlich umzusetzen ist. Nimm uns an die Hand, Herr. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Herr, und weil du der Gott bist, der uns in die Freiheit geführt hat, durch Jesus, wollen wir dich anbeten und wollen wir dir Raum geben, dass du wirken kannst in unserer Mitte. So wollen wir dir zusingen und dir die Ehre geben. Amen.